Ich freue mich einmal, dass die Fettstoffwechselerkrankung auch von labormedizinischer Seite beleuchtet und dargestellt wird. Ich freue mich auf den Vortrag von Georg Endler, der uns da doch einige imposante Daten bringen wird. Bitte, Georg.
Vielen Dank. So imposant sind Sie nicht. Wir Labormediziner haben es sehr einfach. Wir sitzen und warten und analysieren Proben. Und unsere Patienten haben natürlich eine standardisierte Größe von 16 mm Durchmesser, damit ist es einfach. Kurz zu mir, ich bin niedergelassener Labormedizin in einer Gruppenpraxis und die Konzentration in der Medizin hat einen gewissen Vorteil. Es gibt in Wien, Niederösterreich, mehr oder weniger gibt es 3 große Labors, das heißt jeder hat ungefähr ein Drittel des Marktes und über das, ich möchte ein bisschen was darüber erzählen. Was messen wir? Wir messen natürlich mit großer Freude das Gesamtcholesterin, das ist ein chemischer Test durch Oxidation, wir messen die Triglyceride durch eine ebenfalls enzymatischen Test durch eine Spaltung in Lipase und dann wird das mit einer Farbreaktion sichtbar gemacht. Das HDL wird direkt bestimmt, das LDL wird meistens errechnet und das Lipoprotein ist ein immunologischer Test. Wie rechne ich mein LDL? Klassischerweise mit dieser berühmten Friedewald-Formel. Das heißt, wir nähern uns ans LDL an durch Cholesterin, Gesamtcholesterin minus HDL plus Triglyceride durch 5. Also mehr oder weniger ein Näherungswert fürs LDL, gilt aber nur für Triglyceride unter 200. Bei Triglyceriden über 200 kennen Sie das, entweder man bestimmt das berühmte Non-HDL, also das Gesamtcholesterin minus HDL, oder Sie messen das LDL direkt. Beides ist möglich. Beides ist gleich falsch, aber zumindest konstant falsch. Also Sie können das LDL auch direkt bestimmen, indem Sie sozusagen das LDL sozusagen in irgendeiner Form besonders zugänglich machen und dann selektiv messen. Es ist ganz gut vergleichbar mit dem errechneten Cholesterin, auch nicht perfekt. Es ist etwas teurer. Gut, die Zielwerte kennen Sie alle, die ändern sich jedes Jahr. Da brauche ich nicht drüber reden, da gibt es Berufene, der Professor Delekat wird da noch drüber plaudern. Ein Thema ist natürlich, was sagen die Richtlinien, bei LDL-Zielwerten so über 190 sollte die familiäre Hypercholesterinämie abgeklärt werden und der Professor Derfler ist zu mir herangegangen und hat gesagt, wie häufig habt ihr LDL-Cholesterinwerte über 190? Habe ich gesagt, häufig, er wollte aber wissen, wie häufig. Das möchte ich Ihnen jetzt einfach erzählen. Lipoprotein, ein klein a, kennen Sie auch ebenfalls, ist ein überwiegend genetischer Risikofaktor, ist unabhängig, auch unabhängig vom LDL übrigens und ab einem Risiko, ab einer Konzentration von über 75 Nanomol spricht man von einem hohen Risiko. Sehr hohes Risiko ist ein bisschen eine Glaubensgeschichte, es gibt jede Menge methodische Themen bei Lipoprotein klein a, aber über 200 ist es dann deutlich erhöht. Und wie häufig ist das jetzt in der Praxis? Ich bin zu unserem Laborsystem gegangen, habe meine Datenbankabfrage gemacht und habe gesagt, wie viele Patienten sind zu uns gekommen, wo wir das erste Mal, wenn sie gekommen sind, ein Cholesterin bestimmt haben. Das war eine knappe Million Patienten. Wie gesagt, das ist der Vorteil der Konzentration in der Labormedizin. Das heißt, ungefähr so ein Drittel der Niederösterreich-Wiener Bevölkerung, würde ich einmal schätzen, die waren zufällig bei uns, in unserem Labor. Und jetzt wollte ich eigentlich wissen, ganz banal, wie häufig sind da jetzt LDL-Spiegel über 190, wenn der Patient zum ersten Mal zum Arzt geht, zum Niedergelassenen, und wie häufig sind da erhöhte LP-Klein-A-Spiegel. Sehr zu meinem großen Entsetzen, von diesen 1,05 Millionen Patienten hatten über 18.000 ein errechnetes LDL von größer 190. Das heißt, so circa 1,8 bis 2% der Patienten, also jeder 50. hat eigentlich laut den LDL-Spiegeln einen doch ganz ordentlichen Verdacht auf eine familiäre Hypercholesterinämie. Und das schlägt sich ein bisschen mit dem, was in der Literatur sozusagen angegeben ist. In der Literatur sagt man so ungefähr, jeder 200. hat eine familiäre Hypercholesterinämie. Also möglicherweise ist das doch in Österreich etwas häufiger. Die zweite Frage ist, Lipoprotein klein a, kennen Sie zusätzlicher Risikofaktor, unabhängig vom Fettstoffwechsel? Das Erste, was mich entsetzt hat, bei diesen 1,5 Millionen Patienten haben wir nur bei 19.000 Patienten überhaupt das LP-Klein-A bestimmt. Das heißt, nur bei 2% der Patienten, die zum ersten Mal zum Arzt gekommen sind, wurde das mitbestimmt. Ist etwas, was man durchaus vielleicht überlegen könnte, was ist mit den anderen? Ja? Und von diesen 2% hatten immerhin fast 25%, also 23%, um genau zu sein, erhöhte Werte. Das heißt, auch bei diesen Immerhin ein Viertel dieser Patienten hat einen zusätzlichen Risikofaktor, das erhöhte LP-A, 7% waren deutlich erhöht. Das heißt, das deckt sich ein bisschen mit der Literatur. Laut Literatur haben eben fast 16-20% der Bevölkerung erhöhte LP-A-Spiegel. Was bedeutet das für die Praxis? Der hat ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Damit haben sie andere Zielwerte und müssen natürlich die anderen Werte, soweit es geht, natürlich auch optimieren. Also es hat durchaus auch praktische Relevanz. Was heißt, was möchte ich Ihnen mitgeben? Immerhin bei jedem 50. der bei Ihnen auftaucht, besteht doch irgendwo von den Cholesterinspiegeln her der Verdacht auf familiäre Hypercholesterinämie. Also es ist relativ mehr Patienten, als man denkt. Und ein Viertel hat einen zusätzlichen Risikofaktor, nämlich ein erhöhtes LP-A. Das heißt, meine Bitte ist auch, denken Sie auch bei den Patienten, die zu Ihnen kommen, auch bei jungen Patienten, einmal im Leben kann man das LP-A bestimmen. Die Kasse zahlt dafür immerhin 4 €. Also wir Labormediziner freuen uns natürlich drüber, aber reich werden wir deswegen trotzdem nicht, aber sie tun dem Patienten etwas Gutes. Und damit darf ich sozusagen als Sandwich bzw. als Vorgruppe sozusagen zu den therapeutisch tätigen Kollegen mich bedanken für die Aufmerksamkeit und freue mich von den nachkommenden Berufenerinnen zu erfahren, was man denn jetzt auch dagegen tut. Vielen Dank.
Gibt es Fragen aus dem Publikum? Einen Moment.
Dann beginne ich mal. Wir haben festgestellt, auch in der Cholesterinallianz bei den Besprechungen, dass es in vielen Labors nach wie vor diese Ratio gibt, LDL, HDL, die ja eigentlich keinen Sinn mehr macht und dass auch generell sehr unterschiedliche Angaben sind zu den Grenzwerten und was empfohlen wird. Warum ist in der Labormedizin das nicht vereinheitlicht?
Da bohrst du ein bisschen in offenen Wunden bei mir. Man muss dazu sagen, die Fachgesellschaft hat sich ähnlich dazu bekannt. Also wir haben in der Fachgesellschaft eben jetzt einen Konsens, dass wir eigentlich auf jedem Laborwert die normalen Referenzwerte, die von euch empfohlen werden, drauf haben sollten, dass die Ratio nicht mehr drauf ist und wie wir sozusagen LDL und Non-HDL sozusagen angehen, mit welchen Zielwerten. Also diese Zielwerte sind alle, da gibt es einen Konsens der Fachgesellschaft und das sollte auch natürlich von den Labors übernommen werden. Dass das manche Labors nicht tun, ja, ich weiß nicht, was man noch tun kann, ja, also falls ihr irgendwelche Herren habt mit dunkler Brille und so breiten Schulterpolstern, die wir dort vorbeischicken können, dann kommen wir gerne darauf zurück. Also da sind leider die Labormediziner ein bisschen nachlässig. Wie gesagt, Konsens, State of the Art ist es und ich bin völlig bei dir. Das geht nicht, dass in jedem Labor ein anderer Cholesterin-Referenzwert drauf ist oder irgendwelche Werte, die eigentlich nur zur Verwirrung führen. Aber leider eine offene Wunde bei mir.
Einen schönen Vortrag. Wie groß ist dieser Unterschied zwischen berechneter und gemessener Cholesterin, LDL-Cholesterinspiegel jetzt wirklich? Also in Prozenten sind wir da bei 1%, sind wir bei 10% und sind dann die Empfehlungswerte für den berechneten Cholesterinspiegel oder für den gemessenen?
Sie sind für beide gleich. Es ist wahnsinnig schwierig, weil auch der errechnete Cholesterinspiegel ist natürlich ein Näherungswert. Das hängt eben davon ab, wie hoch sind die Triglyceride. Und wir wissen nicht, was sozusagen richtig ist. Das heißt, wir müssen da irgendwo, also ich würde wahrscheinlich schätzen, dass das alles so um die 10% zusammenpasst. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe eine biologische Variabilität beim Cholesterin von knapp 10%, je nachdem, ob der Patient sitzt oder liegt. Das heißt, auch das muss ich irgendwo berücksichtigen. Das heißt, auch der Cholesterinspiegel ist nicht so in Stein gemeißelt, wie wir gerne hätten. Ich muss gestehen, den direkten Vergleich weiß ich gar nicht, weil das eben auch eben davon abhängt, wie viel Kilomikronen hat der VLDL und. Ja. Aber ich würde mal Pi mal Daumen schätzen, dass es doch so 10% Variabilität gibt.
Ganz kurz, Georg, es gibt ja zwei Einheiten beim Lipoprotein klein a.
Ja.
Du hast jetzt Nanomol pro Liter angegeben. Man muss immer sehr vorsichtig sein, weil es wird ja auch oft im Milligramm pro Deziliter gemessen und da gilt ein anderer Richtwert.
Gebe ich dir recht, also das, der offizielle Umrechnungsfaktor, den man eigentlich so nicht nehmen kann, wäre der Faktor 2,5, also entweder 75 Nanomol pro Liter oder 30 Milligramm pro Deziliter. Da gibt es auch noch ein paar methodische Aspekte beim Lipoprotein klein a. Ich weiß nicht, wie lange ich Zeit habe. Es dauert circa 4 Stunden, um Sie zu langweilen damit. Auch da, wir messen etwas. Es ist ganz gut reproduzierbar, aber es ist zwischen einzelnen Essays sind nicht immer ganz vergleichbar. Aber nichtsdestotrotz, ein Patient, der in einem Essay hoch ist, hat in einem anderen Labor ebenfalls erhöhte Werte. Aber ich gebe dir recht, da ist noch einiges zu standardisieren.
Bitte.
Ich hätte auch eine Frage. Nach der Therapieeinleitung, sollte man noch wieder LPA messen oder nicht mehr?
Nachdem Sie es nicht wirklich beeinflussen können, müssen Sie es nicht messen. Es ist ja eigentlich, dient das nur zu Ihrer Risikoeinschätzung. Was ist der Zielwert für mein LDL oder für die sonstigen Risikofaktoren? Also insofern ist es eigentlich nach jetziger schulmedizinischer Meinung nicht notwendig. Ganz so ist es nicht, es ändert sich ab und zu, aber es wird an Ihrer Einschätzung ja nichts ändern, letztendlich. Ja. Weil Sie müssen ja nur wissen, ist es erhöht, ist das sozusagen ein zusätzlicher kardiovaskulärer Risikofaktor, in welche Risikoklasse fällt er bei mir?
Ja. Wenn man wiederholt, ja, noch einmal gemessen und da braucht man nicht mehr messen.
Sie müssen es nicht messen, ja. Wir freuen uns natürlich drüber, aber notwendig ist es nicht.
Ja, recht herzlichen Dank.
Dankeschön.